Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, ein Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast mit Fabian und mir. Hallo Fabian, wie geht's dir?
Hallo Daniel, mir geht's gut, ja. Mir geht's immer gut, wenn ich in diesem wunderbaren Studio stehe. Ich liebe das hier und ich liebe einfach so diese Atmo mit dir hier in diesem Radio Siegen Gebäude zu sein. Die Leute hier sind alle, also die dann da sind, sind alle super freundlich zu uns. Die Atmosphäre ist irgendwie total schön. Man hat irgendwie richtig Bock, was zu arbeiten, wenn man hier ist, finde ich.
Hammer, ne? Also ich finde auch, überleg mal so vom ersten Tag, als wir herkamen, so zum gegenseitigen Kennenlernen, mal ins Gespräch zu kommen, zu heute ist irgendwie, was das betrifft, echt viel passiert, weil wir uns hier echt wie zu Hause fühlen.
Voll, ja. Man weiß, wie der Kaffee aus der Maschine schmeckt, man, keine Ahnung, es ist irgendwie so, ja, es ist wirklich wie so ein Zuhause rumhängen. Fehlt ja wirklich nur, dass uns hier ein Sofa ins Studio gestellt wird. Steffen hatte das ja beim Kennenlernen mal so angesprochen, dass das möglich wäre, das wollen wir jetzt gerne haben.
Es wäre jetzt irgendwie auch seltsam, jetzt damit um die Ecke zu kommen. Vielleicht sollten wir das mal ganz diskret anbringen. Ja, wie gesagt, nicht nur die Atmosphäre stimmt, auch der Kaffee schmeckt. Und ich bin schon sehr gespannt, welchen Fall du heute mitgebracht hast. Der vom letzten Mal hängt mir schon durchaus noch hinterher, weil ich muss sagen, ich bin so baff gewesen vor diesem fehlenden Mitgefühl, ne? Also ich glaube, Dennis wollte einfach nur Teil einer Gruppe sein. Ich glaube, der brauchte einfach auch nur sozialen Austausch, irgendwie so ein Teamgeist, ein Gefühl. Weißt du, und das finde ich dann immer so ultra gemein, wenn jemand einfach so ganz normale menschliche Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, wir haben ja auch schon in unserem normalen Podcast über Maslows Bedürfnispyramide gesprochen, also so quasi ganz grundbodenständige Bedürfnisse einfach nur haben möchte und dann genau auf so einer Ebene eben komplett fertig gemacht wird. Das finde ich einfach super hart.
Ja, das ist auch so eine Machtdynamik, wo wir auch schon öfter darüber gesprochen haben, Milgram-Experiment und so. Ich glaube, wenn Menschen irgendwie das Gefühl haben, Macht ausüben zu können, ohne dass es da irgendeine Einschränkung für sie gibt, irgendeine mögliche Bestrafung, wie gesagt, das Konzept von Moral nach Nietzsche, über das wir auch schon gesprochen haben, dann werden aus Menschen, glaube ich, oft Bestien, und das war in diesem Fall so. Ne? Da waren eben mehrere Menschen, die das Gefühl hatten, sie haben Macht über eine Person und ihr Handeln hat keine Konsequenz und das hat dann zu dieser Spirale geführt.
Und noch einmal mehr, wir reden hier nicht von einer Kriegssituation. Ne? Also wir reden nicht von irgendwelchen Verbrechen von Butcher oder sowas, sondern wir reden, also das Beispiel hatten wir ja auch schon mal in unseren regulären Folgen, wo man gesagt hat, okay, dass das im Prinzip ein komplett anderer Modus ist, den man so im normalen Leben gar nicht nachvollziehen kann, ohne das rechtfertigen zu wollen, was Soldaten dann teilweise angestellt haben oder tagtäglich anstellen. Ist das hier einfach ein normaler Alltag? Ne? Die waren so eine eingefrorene Gemeinschaft, Gemeinschaft, haben letztendlich sich relativ, glaube ich, frei bewegen können, konnten so ein bisschen tun und lassen, was sie wollten, waren ihr eigener Herr innerhalb ihrer Anstellung. Und dann kommt halt ein neuer hinzu und der ist halt ärgerlicher und schlimmerweise leider genau Feindbild auch für viele gewesen, für Frieda und so weiter. Und ja, losgelöst sozusagen von einer Extremsituation wie einem Krieg, neigen sie dann trotzdem zu so einer Ausnutzung der Macht und das finde ich halt einfach schrecklich.
Ja, für andere Menschen wäre Dennis vielleicht jemand gewesen, den man besonders an die Hand nehmen muss, weil man gemerkt hat, dass der vielleicht in manchen Bereichen des Lebens einfach ein bisschen mehr Hilfestellung benötigt. Und für diese Leute war er eben das Gegenteil. Und das ist dann auch besonders tragisch, dass er ausgerechnet in diese Arbeitskolonne gekommen ist.
Ja, genau.
Heute sprechen wir über einen Themenkomplex, den wir so ähnlich schon hatten in der Folge, als Flo bei uns zu Gast war.
Okay, ich ahne Fürchterliches.
Es geht also wieder um Kindstötung durch die Eltern, durch die Mutter in diesem Fall. Und ich habe diesen Fall so ein bisschen dazwischen geschoben. Ich wollte eigentlich was anderes machen heute, aber da habe ich was geplant. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit und so bin ich jetzt quasi, wie soll ich sagen, auf diesen Fall gestoßen.
Okay.
Parallel dazu, das ist ein bisschen anders als in der Folge mit Flo, werden wir heute auch so ein bisschen die Frage haben, welche Rolle hat das Jugendamt in diesem Fall gespielt? Hätte da vielleicht ein bisschen eingegriffen werden können, denn die Familie, von der wir sprechen, stand unter Beobachtung des Jugendamtes. Die haben im Rahmen der Familienhilfe auch mit dem Jugendamt zusammengearbeitet, aber es war noch keine Gefährdungslage erkannt. Also die mussten nicht zwingend an Maßnahmen teilhaben. Man hat denen quasi so die Hand gereicht und hat denen die Möglichkeit gegeben, so Hilfe zu suchen. Diese Hilfsangebote wurden immer wieder abgelehnt unter fadenscheinigen Gründen. Mhm. Aber das Jugendamt konnte die eben auch nicht stärker durchsetzen, weil man eben ja noch keine richtige Gefährdungssituation erkannt hat.
Wodurch wurde das denn ausgelöst? Gab es da irgendwelche Hinweise aus der Bevölkerung, von den Nachbarn oder irgendwie? Also wie kam halt die das Jugendamt überhaupt erst ins Spiel?
Ja, zum einen hat die Mutter damals noch in Sachsen lebend die Hilfe des dortigen Jugendamtes gesucht.
Ja.
Und dann nach dem Umzug nicht ins Siegerland, aber ins angrenzende Sauerland. Der Fall spielt in Winterberg.
Ja.
Da gab es dann quasi so eine, also da wurde dann vom sächsischen Jugendamt einfach an das Jugendamt im Winterberg übergeben, dass da eine Familie kommt, auf die man vielleicht ein Auge haben sollte.
Ja.
Und ja, das haben die dann getan. Also die haben, wie gesagt, Hilfsangebote gemacht. Und als dann die Kinder teilweise eingeschult wurden, die Mutter hatte 9 Kinder, später 10. Und die letzten beiden, die Nesthäkchen, das sind die, die besonders schlimm betroffen waren.
Ja.
Aber die größeren Kinder hatten halt eben auch schon Anzeichen von Vernachlässigung. Als die dann eingeschult wurden, eben im Sauerland, ist dann auch die Schule aktiv geworden. Und hat dann hat dann da auch schon Hinweise auf Mangel wahrgenommen und dann das Jugendamt wiederum
eingeschaltet. Das heißt, die Familie hatte gewissermaßen schon eine Akte beim Jugendamt, wenn du es mal so sagen möchtest.
Genau.
Und dann kam die Schule ins Spiel und hat was gemeldet. Okay, verstehe.
Ja, also es kam da leider nicht zu solchen Sachen wie in Obhutnahme oder wie eben einem Eingreifen des Jugendamtes. Ne? Also ich habe da mal Zahlen rausgesucht, die sind relativ stark durch die Decke gegangen in den letzten Jahren, ich werde dir keine Schätzfrage stellen. 2022 ist das letzte Jahr bei Statista, wo ich was zu gefunden habe. Über 23 habe ich noch nichts. Mhm. 66.400 Kinder und Jugendliche, die zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen wurden. Das ist schon
Verrückt. Ne?
Und das ist das Krasse. Es sind 40% mehr Fälle, also 18.900 Fälle mehr als im Vorjahr 2021. Das ist auch crazy, finde ich. Denn schon 2021 war eine 5% Steigerung im Vergleich zu 2020 zu verzeichnen und seitdem also nochmal 40%iger Anstieg. Insgesamt stetiger Anstieg seit 2015, damals 2015 bis 2018, 19 ungefähr, sind die Zahlen relativ stark gestiegen aufgrund von unbegleiteten Flüchtlingskindern. Die wurden dann auch in Obhut genommen, um die dann erstmal hier ankommen zu lassen.
Ja, klar.
Aber dieser Faktor spielt jetzt keine Rolle und jetzt dann einfach dieser krasse Anstieg, der ist auch erstmal so nicht erklärbar.
Ja, vielleicht schon, ne? Also es ist ja irgendwie genau die Corona-Zeit, wenn du so willst. Also das sind halt die Corona-Kinder, die letztendlich das vernachlässigen, wundert mich ein bisschen tatsächlich. Wobei es ja nicht immer nur darum geht, ne? In Obhutnahme kann ja vielerlei Gründe haben. Aber also zum einen gibt es ja diese Generationen an Schülern oder Schülerinnen, die halt irgendwie schwer darunter gelitten haben, weil sie irgendwie so echten Unterricht gar nicht kannten, kein Miteinander mit irgendwie anderen Menschen und rein digital zu Hause geblieben sind, alleine isoliert von der Gesellschaft. Aber auch wir Erwachsene haben ja irgendwie auch unsere Dinge erleben müssen und die wir irgendwie durchstehen mussten. Und für viele Leute bedeutete Corona eben auch zum Beispiel einen Beruf zu verlieren, einen Job zu verlieren, allein zu sein oder auch Familie und Beruf gleichzeitig von zu Hause aus ausüben zu können, zu müssen, viel eher. Andere durften das ja auch gar nicht. Denn es gibt ja nach wie vor auch Berufe, die systemrelevant waren, die raus mussten, die im Supermarkt, keine Ahnung, dafür Sorge tragen mussten, dass wir alle unser Essen bekommen und unser Trinken. Und auch die haben Familien und mussten natürlich schauen, was mit den Kindern passiert. Und dann ist es natürlich relativ schnell erklärbar, wie es dazu kommen kann, dass Kinder zu Hause alleine sind und vielleicht auch vernachlässigt werden. Also ohne das jetzt hier schönreden zu wollen.
Ja, aber da geht es dann natürlich teilweise auch darum, dass Kinder in Obhut genommen werden, um wirklich Schaden von denen abzuwenden. Also jetzt nicht unbedingt Vernachlässigung, sondern auch wirklich Gewalt. Ne? Ich meine, klar, häusliche Gewalt hat in Corona natürlich auch zugenommen, das ist ganz klar, dadurch, dass man so aufeinander gehockt hat und nicht raus konnte.
Ja, ne? Und auch genau, und weil halt auch letztendlich auch Eltern vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie bestätigt, ich habe das nicht nachgelesen, ich könnte nur zumindest vermuten, dass halt auch manche Leute, manche Eltern in tiefe Löcher gestürzt sind.
Safe, ja.
Ja, und dann halt, keine Ahnung, das an ihren Kindern rausgelassen haben.
Das ist sehr gut möglich. Da wird es wahrscheinlich in ein paar Jahren Untersuchungen zu geben, die das bestätigen oder eben nicht. Das ist für diesen Fall aber nicht relevant, denn der spielt vor Corona. Wir sind im Jahr 2014.
Okay.
Und wie gesagt, interessant wird die Frage sein, hätte das Jugendamt den Tod des Kindes, des Jungen, der wurde in der Presse immer Nico genannt. Wir nennen ihn einfach auch Nico, sein richtiger Name. Der ist ein bisschen extravaganter, den lasse ich aber einfach mal außen vor.
Okay.
Hätte das Jugendamt diesen Tod verhindern können, denn 2 Wochen vor seinem Tod war letztmalig eine Mitarbeiterin des Jugendamtes zu Hause, um sich den Zustand der Kinder anzusehen. Und diverse Sachverständige sagen, da hätte definitiv auffallen müssen, in was für einem Zustand dieses Kind ist. Und ich kann mir angesichts der gleich geschilderten Fakten auch kaum vorstellen, dass man 2 Wochen vor dem Tod des Kindes nicht unbedingt gemerkt hat, dass da eine Gefährdung vorliegt.
Okay.
Man muss allerdings dazu sagen, dass die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin relativ unerfahren und neu im Beruf war und wohl auch so ein bisschen von ihren Vorgesetzten und Kollegen im Stich gelassen wurde. Also die hat nicht unbedingt jetzt so die ganz große Hilfe bekommen und vielleicht auch aufgrund von Unsicherheiten dann einfach da falsch gehandelt.
Das heißt, also ich kenne jetzt die Abläufe nicht, aber sie hat diesen Vorfall grundsätzlich auch gemeldet und also beziehungsweise...
Nee, sie hat eben keine Bedrohungssituation
erkannt
und auch keine weitergeleitet und dadurch ist das dann einfach so weitergelaufen alles.
Okay,
ich erzähle einfach
genau,
mal der Reihe.
Fangen wir erstmal an, ja.
Wir befinden uns am Abend des 23. Februar 2014. Eine Frau bringt ihre 9 Monate alte Tochter in eine Notaufnahme im Bereich Winterberg. Das kleine Mädchen soll laut Aussagen der Mutter einen Magen-Darm-Infekt haben und der zuständige Arzt hat halt einfach nur diese Informationen von der Aufnahme. Kleinkind mit Magen-Darm-Infekt, also 9 Monate alt, da ist man ja, glaube ich, kein Baby mehr, da ist man schon ein Kleinkind. Ne? Und als er dieses Kind dann sieht, da ist ihm klar, dass das eigentlich kein Magen-Darm-Infekt sein kann. Da liegt ein apathisches, unterernährtes und ausgetrocknetes Kind vor ihm, das knapp 4 Kilo wiegt. Etwa das Doppelte wäre normal für dieses Alter, also so 8-9 Kilo.
Ich wollte gerade sagen, weil knapp 4 Kilo ist eigentlich schon fast Geburtsgewicht, also wenn du schwere Kinder hast, ne?
Ja. Das Kind wird direkt in die Kinderklinik nach Arnsberg verlegt und die Ärzte bemühen sich, tun ihr Bestes, um das Leben des kleinen Mädchens zu retten und schaffen es tatsächlich auch, sie dann wieder auf den Weg zu bringen und aufzupäppeln.
Ja.
Die Mutter kann ganz normal unbehelligt nach Hause gehen. Am nächsten Tag erscheint dieselbe Mutter mit ihrem 2,5-jährigen Sohn, den wir wie gesagt Nico nennen, in der Kinderklinik in Arnsberg, wo bereits ihre 9 Monate alte Tochter liegt. Und Nikos Zustand ist einfach nochmal ein Vielfaches schlimmer als der seiner kleinen Schwester. Der zeigt keinerlei Reaktionen mehr auf Ansprache oder auf irgendwas, auf basale Stimulation. Der ist also komplett weggetreten. Also basale Stimulation ist dir ein Begriff?
Nicht wirklich.
Das sind alternative Kommunikationswege, wenn Leute irgendwie beispielsweise komatös sind oder schwerst mehrfach behindert, sodass sie bettlägerig sind und nicht kommunizieren können. Dann versucht man, Kontakt zu ihnen aufzunehmen mittels Berührung beispielsweise.
Okay, verstehe.
Und dann Reaktionen in der Mimik beispielsweise, in der Gestik-Mimik zu lesen. Aber auch das spielt hier keine Rolle. Das ist einfach, da gibt's keine Reaktion von Nico. Der ist quasi...
Dieses in die Augen leuchten, ist das auch basale Kommunikation?
Ja, das ist ein Teilbereich davon. Das kann, das ist ein unheimlich weites Feld.
Ja, okay. Ach man, 2,5 Jahre alt?
2,5 Jahre alt, ja. Im Gegensatz zu seiner Schwester überlebt Nico diese Nacht nicht. Das Wirken der Ärzte bleibt leider vollkommen ohne Erfolg, von vornherein chancenlos. Wie gesagt, er ist im Prinzip auch schon an der Schwelle zum Tod, als er in dieser Klinik eintrifft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Ärzte mühen sich 12 Stunden lang vergeblich, dieses kleine Leben zu retten, aber es gelingt ihnen einfach nicht.
Also an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz nochmal meinen Respekt zollen und auch meine absolute Hochachtung vor diesen Leuten, die tagtäglich diesen Job machen und mit diesen krassen Situationen, also zwischen Leben und Tod irgendwie zu tun haben und Entscheidungen treffen müssen. Und halt, klar, es gibt, glaube ich, unfassbar viele schöne, glückliche Momente, aber genau auch das Gegenteil, diese Extreme halt letztendlich täglich überleben müssen und halt irgendwie professionell agieren müssen und so weiter und so fort. Also wirklich Hut ab. Ich stelle mir es unglaublich schrecklich vor, was, also wie sich das anfühlen muss, wenn du das einfach selbst erlebst, was wir jetzt hier einfach so im Studio trocken berichten.
Ja, so trocken berichte ich das gar nicht. Also es ist mir gerade schon ziemlich an die Nieren gegangen, muss ich sagen, wenn ich das so vorlese, weil ich mir das dann halt auch vorstelle. Ne?
Ja, genau.
Ich einfach denke, so ein Kind, das ist auch eine Sache, die wir in der Folge mit Flo besprochen haben, dass einfach alleine nun mal nichts kann und darauf angewiesen ist, dass es liebevoll versorgt wird von liebenden Eltern oder von Menschen zumindest, die es gut mit ihm meinen. Und dass dieser Junge das eben nicht hatte und ja auch einen grausamen Tod sterben musste bei den Kindern von Tara, über die wir gesprochen haben in der Folge Eingefroren. Da wissen wir nicht, wie genau sie zu Tode gekommen sind. Wahrscheinlich wurden sie einfach nach der Geburt sich selbst überlassen. Vielleicht auch schon sind sie durch diesen Einfrierungsprozess dann zu Tode gekommen. Aber es war höchstwahrscheinlich ein relativ sanfter Tod, so oder so. Hier haben wir einen 2-jährigen Jungen, der ja auch dann Dinge bewusst erlebt und der einfach extrem vernachlässigt wird, ne? Und der wahrscheinlich auch sich dann auch an seine Mutter wendet und irgendwie eine Art von Hilfe erwartet. Gut, er war aufgrund dieser starken Vernachlässigung, der ja ausgesetzt war, auch stark entwicklungsverzögert. Dazu kommen wir später. Also er war nicht auf dem Stand eines regulären 2-jährigen Kindes. Das wäre auch noch so ein Warnsignal gewesen, was dem Jugendamt möglicherweise hätte auffallen können.
Was war denn der Einlieferungsgrund? Hat sie wieder was vom Magen-Darm-Infekt erzählt?
Genau, sie hat die gleiche Geschichte erzählt wie bei ihrer Tochter. Also sie hat gesagt, dass da quasi seit Wochen irgendwelche Viruserkrankungen in der Familie umgehen. Das war auch in dieser Zeit im Sauerland so ihr Joker oder ihre Rüstung, hinter der sie sich versteckt hat. Wenn dann das Jugendamt irgendwelche Termine machen wollte, dann hat sie immer vorgeschoben, dass die Kinder krank sind, dass die Kinder Arzttermine haben, dass da irgendein Virus umgeht. Sie hatte, wie gesagt, am Ende 10 Kinder. Ne? Da ist natürlich dann auch viel.
Da ist immer mal
irgendjemand, da ist immer krank, irgendwas.
So, ne? Ja, klar. Aber das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, ob diese Jugendamt-Mitarbeiterin nicht auch im Vorfeld schon irgendwelche Termine hatte oder ob das der erste Termin in der Familie gewesen ist.
Nee, es gab mehrere. Dazu kommen wir nachher.
Ja, okay.
Also wie gesagt, stand jetzt nach 12 Stunden vergeblichen Kampf der Ärzte, verstirbt der kleine Nico. Und die Bilder, die dann da im Krankenhaus gemacht werden und dem Gericht vorgelegt werden später, die zeigen ja so ein kleines Häufchen Haut und Knochen, wie man das eigentlich nur aus so Brot für die Welt Werbespots kennt. Der Kleine ist ebenfalls wie seine Schwester stark dehydriert, wiegt circa 5,5 Kilo, auch da wäre etwa das Doppelte normal gewesen und hat eben zu Lebzeiten auch schon starke Entwicklungsverzögerungen gezeigt.
Das bricht mir das Herz, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, der muss doch auch nach seiner Mama gerufen haben. Und die saß daneben.
Ja, der konnte nicht sprechen. Also der war tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr entwicklungsverzögert. Natürlich auch aufgrund dieser Mangelernährung. Ne? Also um den wurde sich auch einfach offensichtlich nicht gekümmert. Also da gab es keine Förderung. Und da gab es eine sehr, sehr starke Mangelernährung. Und der Körper erträgt ja über einige Zeit auch so etwas. Ne? Ja. Aber der trifft natürlich Schutzmaßnahmen. Und wenn einfach kalorisch wenig nachkommt, dann dann geht der Körper in so einen Energiesparmodus. Ja, so
Standby-Modus,
genau.
Wird alles abgeschaltet.
Und dann werden natürlich Entwicklungsschritte auch nicht vollzogen, denn gerade Entwicklungsschritte auch in diesem Baby- und Kindesalter, die gehen ja eigentlich rasend schnell, aber die sind natürlich daran gebunden, dass Kinder auch vernünftig ernährt werden, weil beispielsweise der Aufbau von diesem Datenhighway im Gehirn, also die Datenübertragung im Gehirn funktioniert ja auf Basis von bestimmten Fetten, Myelin. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Das ist ein bestimmtes Fett, das gebraucht wird, um diese Datenübertragung im Gehirn so schnell machen zu können. Also quasi wie so ein Datenhighway. Und wenn da keine Energie nachkommt, dann kann da nichts gebildet werden. Ne? Und dann können natürlich auch keine Kompetenzen und Entwicklungen vollzogen werden. Dann kann eben das Kind auch nicht lernen zu gehen oder stehen, denn auch das konnte Nico nicht mit 2 Jahren. Das,
Okay. Wie sieht's denn mit den Geschwistern aus? Also bei 10 Kindern müssen ja schon die Ältesten vielleicht sogar schon im Teenageralter gewesen sein. Das muss ja, also natürlich sind die Eltern hier in der Fürsorgepflicht gewesen, aber auch die Kinder haben ja eine gewisse Mitwirkung, also die Älteren zumindest insofern, als dass es hätte auffallen müssen.
Ja, also das erste Kind kam im Jahr 1998 in einem kleinen Dorf in Sachsen zur Welt. Da hat die Mutter, damals 21-jährig, einen jungen Mann kennengelernt, der ja auch relativ perspektivlos vor sich hingelebt hat, wie auch die Mutter selber. Und so haben die beiden sich dann in so eine perspektivlos, aber auch toxische Beziehung begeben. Also da herrschte wenig, wie soll ich sagen, da herrschte offensichtlich wenig Wärme im Umgang miteinander und auch wenig Perspektive auf die Zukunft. Das war mehr so ein vor sich hinleben.
Ja.
Und das wurde dann eben auch übertragen auf die Kinder, die dann einfach kamen. Die kamen dann einfach, also die sind dann geschehen, aber man hat sich da nicht weiter mit befasst. Da war wohl auch häusliche Gewalt seitens des Vaters ein großes Thema. Auch diverse Alkoholproblematiken und ja, Aggressivität. Und so ist es dann halt irgendwann auch dazu gekommen, dass sie dann trotz 9 gemeinsamer Kinder dann irgendwann aus Sachsen weggezogen ist und die Trennung vollzogen hat aus dieser toxischen Geschichte und im Sauerland einfach von vorne anfangen wollte.
Das heißt, sie war alleinerziehend mit 10 Kindern im Sauerland.
Ja, genau. Ihr Partner ist nicht mitgezogen, der ist in Sachsen geblieben mit 2 der Kinder, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Da ging es dann darum, dass er da so an einem Programm des Jobcenters teilgenommen hat, deswegen nicht umziehen konnte.
Ja, ihr Ex-Partner,
ja, ja.
Die waren ja getrennt.
Ja, ja, aber ja. Der wäre, glaube ich, sonst mitgezogen.
Wäre sonst mitgekommen, ja.
Okay. Aber das ist wahrscheinlich ganz, also eigentlich an sich ganz gut gewesen, dass die räumlich getrennt waren. Der hatte so ein 2-wöchiges Besuchsrecht, also der ist alle 2 Wochen dann gekommen und hat die Kinder gesehen. Oder hätte er gedurft, hat er wohl auch nicht immer gemacht. Aber die haben sich so aus dem Dunstkreis entwickelt auf jeden Fall.
Okay. Ja, also ist sicherlich ein hartes Los. Was heißt hartes Los an der Stelle? Muss man natürlich auch sagen, es gibt ja Möglichkeiten auch zu verhindern, dass man so viele Kinder bekommt. Besonders dann, wenn man halt einigermaßen reflektiert über seine toxische Beziehung nachdenkt, dann sollte man vielleicht gewisse Mittel ergreifen. Insofern schwer von einem harten Los zu sprechen. Nichtsdestotrotz, alleine mit 8 Kindern so ungefähr, ne, wenn jetzt 2 bei ihrem Vater geblieben sind, ist sicherlich alles andere als leicht.
Ja, das war aber auch insgesamt, glaube ich, keine Dynamik, die generell irgendwie leicht gewesen ist. Also Nachbarn und Bekannte, auch aus Sachsen, haben immer schon von Streits und auch häuslicher Gewalt berichtet, was ja auch schon auch ein deutliches Zeichen dafür ist, dass da vieles schief lief, ist, dass der älteste Sohn mit 14 Jahren für sich entschieden hat, lieber in einer Wohngruppe des Jugendamtes zu wohnen als zu Hause.
Okay.
Also da, um deine Frage dann quasi indirekt zu beantworten, da scheint ja auch dann gewisse Vernachlässigung auch der größeren Kinder gegenüber stattgefunden zu haben, beziehungsweise die haben das offensichtlich mitbekommen.
Ja.
Aber man kann durchaus festhalten, das wurde dann auch später vor Gericht so festgehalten, dass die letzten beiden Kinder, also Nico und seine kleine Schwester, dass das die Kinder waren, die am meisten gelitten haben, die am schlimmsten misshandelt beziehungsweise einfach nicht beachtet wurden. Der Vater hat wohl auch in der Zeit, wo man noch zusammen gewohnt hat, eigentlich keine Rolle gespielt. Also Stefan Lukas, der Anwalt der Mutter, hat das dann irgendwie so zusammengefasst, dass der eigentlich nur gezockt hat. Der war eigentlich nur am Zocken interessiert und wenn er das dann quasi nicht ausgeübt hat, dann hat er halt, keine Ahnung, geschlafen. Und wenn die Kinder ihn dann halt beim Zocken gestört haben und er sich gestört gefühlt hat, dann gab es halt auch mal eine Schelle, ne? Und ansonsten sollte bitte die Mutter die gesamte Arbeit leisten. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich möchte das nicht schönreden. Die hat 2 Kinder da auf jeden Fall massiv vernachlässigt, sodass 1 gestorben ist, 1 fast gestorben wäre, ne? Aber wenn du mal eben so allein gelassen wirst mit 10 Kindern, ist natürlich auch keine coole Situation. Gut, auf der anderen Seite zwingt dich halt auch keiner, 10 Kinder zu bekommen, wenn du in so einer Situation steckst. Das ist, die Frage, fängt's an, ne?
Ja, warum macht man das Ganze, ne? Wenn du halt von vornherein oder von mir aus nach kurzer Zeit oder nach den ersten 2, 3 Kindern, 2, 3 Kinder, als ob das irgendwie ein Klacks wäre, ne? Als ob das irgendwie eine Fitnessübung wäre, so mal eben, ne? Aber wenn du dann merkst, okay, weißt du was, ich habe jetzt eine toxische Beziehung, toxic gleich Gift, irgendwas stimmt hier nicht, ich mag den vielleicht gar nicht, mein Partner oder was auch immer das ist, dann machst du mit dem so nicht weiter. Das sollte doch irgendwie logisch sein. Und dann möglicherweise irgendwie einen Unmut auf die Kinder zu projizieren, die ja irgendwie auch zur Hälfte irgendwie sein Blut tragen, finde ich halt auch maximal verwerflich, weißt du? Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei so einer fehlenden Fürsorge halt auch so ein gewisser Hass gegen den Partner sowas mitschwingt.
Safe.
Ja.
Und dieser Punkt, einfach, dass man dann so eine Beziehung beendet, von der man auch merkt, dass sie einem nicht gut tut, der kommt tatsächlich im Mai 2013. Es ist also so, dass die Familie sowieso schon auf dem Radar des Jugendamtes ist in Sachsen, denn wie gesagt, der älteste Sohn hat von sich aus eine Unterbringung in einer Wohngruppe angestrebt. Da fragt natürlich das Jugendamt dann auch nach, was da Sache ist, und hat natürlich jetzt die Familie generell so ein bisschen auf dem Schirm und bietet denen auch immer wieder an, denen zu helfen, und es gibt auch Hausbesuche. Man nimmt da wahr, dass die Kinder eigene Zimmer haben. Das ist schon mal positiv. Es scheint auch genug Essen im Haus zu sein. Das ist auch positiv.
Jetzt noch in Sachsen,
ja. In Sachsen, ja. Mhm. Die Mutter wirkt vordergründig liebevoll. Das wird auch vermerkt. Allerdings fällt dem Jugendamt da in Sachsen schon auf, dass die Wohnung sehr verdreckt ist, die Familie sehr isoliert sozial, also zurückgezogen, und dass die Kinder eigentlich allesamt nicht auf dem Entwicklungsstand sind, auf dem sie sein sollten. Also dass da offensichtlich die Eltern jetzt nicht unbedingt große Förderung reinstecken.
Ja, okay.
Und auch der Vater dann wohl schon selbst diese Besuche des Jugendamtes zu Hause einfach zockend verbracht hat, wo man also gemerkt hat, dass der jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse an der ganzen...
Das finde ich kaum zu glauben.
Ja, das ist so asozial.
Das geht gar nicht.
Ja, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass die einen Fliesentisch hatten. Anfang 2013 verschlechtert sich dann diese Beziehung sehr, sehr stark. Der Vater wird immer gewalttätiger, die Kinder werden immer dünner, immer blasser, immer kränker, häufiger nicht in der Schule. Die Mutter sagt immer mehr Termine des Jugendamtes ab, immer mit diesem Vorwand, die Kinder sind krank. Beim letzten Termin mit dem Jugendamt, da gab es schon Irritationen, weil die Kinder ihren Kot an die Wände geschmiert hatten und das offensichtlich nicht beseitigt worden war. Also da kann man sich vorstellen, wie da gelebt wurde. Aber immer noch wurde nicht als gefährdete Situation eingestuft vom Jugendamt. Also die waren immer noch nur so unter Beobachtung und im Zuge dieser Familienhilfe, aber man hat das jetzt immer noch nicht als Gefahrensituation gewertet.
Aber so eine Familienhilfe, die ist doch in der Wohnung mit drin, oder nicht? Die geht doch wirklich, die muss doch mit
reinkommen. Ja, aber die wurde eben, wie gesagt, immer wieder abgeblockt mit Krankheit, Arztterminen, irgendwas.
Okay.
2013 Mai trennt die Mutter sich dann von ihrem Partner. Da hat sie es dann offensichtlich nicht mehr ertragen und zieht eben weit weg ins Sauerland, bekommt das Sorgerecht für alle Kinder, außer für den ältesten Sohn, der in dieser Wohngruppe wohnt, der Obhut des Jugendamtes untersteht.
Ja.
Und man hofft jetzt da, okay, es wird irgendwie besser. Der Vater nimmt an diesem Programm des Jobcenters teil. Alle 2 Wochen darf er nach Nordrhein-Westfalen kommen, seine Kinder sehen, und die Mutter möchte eben hier komplett neu anfangen.
Und wieso ausgerechnet das Sauerland?
Das weiß ich
nicht. Das weißt du nicht, okay. Nee.
Das sächsische Jugendamt setzt sich mit dem in Winterberg bzw. in Arnsberg in Verbindung, und die weisen darauf hin, dass da jetzt eine Familie kommt, die möglicherweise Hilfe brauchen könnte. Und so wird das Jugendamt dann direkt auch vorstellig, als die in Winterberg ansässig werden, und die halten direkt auch fest, die Kinder sind alle auffällig dünn. Und die neugeborene Vanessa, nennen wir sie mal, die kleine Schwester von Nico, wird als stark untergewichtig klassifiziert, und man sagt auch, dass alle entwicklungsverzögert sind, aber noch nicht so, dass man da jetzt irgendwie Zwangsmaßnahmen ergreifen muss. Das Kind ist zwar untergewichtig, aber noch nicht so, dass man es stationär behandeln muss, und man bietet der Mutter einfach Hilfen an. Man versucht es halt über diese sanfte Art, die Hand auszustrecken, vermerkt aber immer wieder, dass die Mutter Hilfen komplett ablehnt. Also
ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, lobend sozusagen festhalten, dass hier offensichtlich der Austausch zwischen den Ämtern und auch über die Bundesländer hinweg gut funktioniert hat. Ne? Also vorbildlich würde ich jetzt mal fast behaupten, wenn halt einfach direkt auch informiert wurde. Und auch finde ich diesen Weg des Jugendamtes zu sagen, wir helfen jetzt erstmal und bieten erstmal etwas an und wollen jetzt nicht irgendwie direkt, keine Ahnung, negativ auftreten und mit irgendwelchen Drohungen und Sanktionen oder sowas um die Ecke kommen, sondern halt erstmal zu sagen, hey, komm aus, wir strecken die Hand raus, wir haben das und das im Angebot, wir wollen helfen. Sie können hier einen Neuanfang starten, finde ich jetzt erstmal auch mal positiv.
Finde ich an sich auch gut, da nicht so mit der autoritären Tür ins Haus zu fallen. Mhm. Aber wenn ich feststelle, alle Kinder sind unterernährt und das Baby stark unterernährt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mehr bei einem Angebot belassen, sondern dann würde ich schon erwarten, dass man dann sagt, okay, also vor allem, wenn dann die Angebote mehrfach abgelehnt wurden, dass man dann sagt, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es keine Angebote mehr sind, wir möchten jetzt schon regelmäßig irgendwie Kontrollbesuche machen.
Ja, genau, und das wäre so ein Punkt, da kenne ich einfach auch die Verfahren und Möglichkeiten nicht, aber ich finde halt, aus einem Angebot sollte schnell irgendwas Verpflichtendes werden, wenn man halt in so einer Situation merkt, da ist keine Bereitschaft mitzuwirken, Angebote werden nicht wahrgenommen, und ich finde halt, wenn es um das höchste Gut geht, nämlich die Kinder, dann sollte man doch sagen, okay, weißt du was, jetzt geht's also wie ist der Kommunikationsweg? Wenn der dann irgendwann nur noch schriftlich, telefonisch oder sowas wird, dann finde ich das falsch. Also ich glaube, wenn man so eine Feststellung macht und ein Angebot eröffnet, das nicht wahrgenommen wird, dann denke ich, sollte alles weitere verpflichtend werden. Und zwar im Sinne von, ob ihr jetzt Grippe habt oder weiß ich nicht, was auch sonst. Ne? Genau. Wir kommen jetzt dann vorbei und ihr müsst die Tür aufmachen. Notfalls das, mit der Polizei, das finde ich. Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeiten gibt, aber das schreit doch danach, dass es sowas sein muss.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, das Problem, wie gesagt, hier ist einfach, dass die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes, die ist 28, die ist noch nicht lange im Dienst. Die hat wahrscheinlich gerade auch dann so 2-3 Jahre vorher ihr Studium beendet und ist noch relativ unerfahren. Und die ist jetzt alleine für diesen Fall zuständig und hat, wie gesagt, auch angedeutet in Aussagen, dass sie sich da so ein bisschen alleingelassen gefühlt hat. Inwieweit sie da jetzt mit dem Amt Rücksprache gehalten hat und alleine gelassen wurde, weiß ich nicht. Aber sie betreut alleine 169 Fälle. Das ist natürlich auch viel. Ne? Da hast du auch nicht für jeden die Zeit, die du vielleicht brauchst.
Nein, auf keinen Fall.
Und sie schaltet den Kinderschutz ein. Das ist so eine Spezialabteilung, die dann irgendwie guckt, wenn es Verdacht auf Kindswohlgefährdung gibt und das dann versucht einzustufen. Und die füllen so einen Bewertungsbogen auf für die kleine Vanessa und deren Ergebnis ist, es liegt eine mittlere bis hohe Gefährdung vor aufgrund dieses Untergewichts.
Ja, was braucht man noch mehr?
Ja,
was
aber, braucht man noch mehr? Aber dennoch wird die Zusammenarbeit durch das Jugendamt weiterhin auf so eine freiwillige Basis laufen. Also man tritt jetzt an die Mutter ran und sagt, ja, hören Sie zu, offensichtlich brauchen Sie Hilfe. Wir helfen gerne so bei der Schulanmeldung der kleineren Kinder hier in Winterberg. Die können in Winterberg auf die Schule gehen. Die Kleinsten sollen bei der Mutter bleiben, also Nico und Vanessa. Und die Zwischenkinder, die sollen zu einer Tagesmutter kommen. Also man versucht da schon die Mutter weitestgehend zu entlasten in dieser...
Ja, genau. Denn also das darf man hierbei ja auch nicht vergessen. Es gibt da auch noch 6 andere Kinder, weißt du, die darunter leiden. Also erstmal gut, aber auch... dass dann die Mitarbeiterin des Jugendamtes Kinderschutz, den da eingeschaltet hat.
Ja, und die sehen dann kurz danach auch Nico das erste Mal mit dieser Mitarbeiterin vom Jugendamt. Die machen einen Hausbesuch, den lässt jetzt die Mutter zu. Vielleicht auch, weil da so ein gewisser Zwang hinter war, das weiß ich nicht. Und den sehen sie jetzt nur in seinem Laufstall sitzend und stellen fest, dass der schon so ein bisschen unterentwickelt ist, also dass der nicht sehr aktiv ist, dass der offensichtlich nicht laufen oder stehen kann, aber wie unterentwickelt der ist, können sie halt nicht genau feststellen, weil sie sind nicht explizit wegen ihm hier und der sitzt eben im Laufstall, die begutachten jetzt nicht. Also man merkt so, der ist irgendwie, ein 2-Jähriger sollte sich anders verhalten, aber er kann sich eben nur an diesen Gittern hochziehen, fällt immer wieder auf seinen Pöppis, ne, und mehr passiert da nicht und dann weißt du ja eigentlich schon so, irgendwas stimmt hier nicht, ne, vor allem, wenn eben keine Behinderung vorliegt, wenn es eigentlich ein kerngesundes Kind ist, ne?
Ja.
Er soll auch nicht in der Lage sein, stückige Nahrung zu essen, also wenn dann nur Breichen, und das ist mit 2 Jahren ja auch schon sehr ungewöhnlich. Das schiebt seine Mutter allerdings darauf, dass er eine sogenannte Futterstörung hat, dass er also quasi das gar nicht kann, dass er so eine Verweigerung des Körpers eine Rolle spielt und dann keine Nahrungsmenge aufgenommen werden kann. Und ich glaube, dass da dann auch so ein bisschen für das Jugendamt so ein bisschen die Erklärung herkommt, okay, dann deswegen ist der auch so lütt, so klein, ne?
So. Ja, und vom psychologischen Effekt her ist es natürlich auch so, dass so eine Aussage der Mutter erstmal so wirkt, als ob sie da wirklich auch bei wäre, ne, dass sie da was macht, dass sie da irgendwie im ärztlichen Austausch ist und als eine Diagnose gab, es wirkt so, dass sei sie, als ob sie bemüht gewesen sei. Weißt du?
Ja. Jetzt macht das Jugendamt so ein bisschen einen Fehler, der da auch kontrovers diskutiert wird später, auch bei der Urteilsfindung. Denn obwohl man diesen Hausbesuch gemacht hat, obwohl man bestimmte Sachen festgestellt hat, bescheinigt das Jugendamt, dass der Entwicklungszustand von allen Kindern in Ordnung ist. Und das kann so nicht sein.
Wem bescheinigt das Jugendamt das?
Sich selber quasi. Also
okay.
Die Mitarbeiterin vermerkt das in den Akten. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, denn wenn man jetzt darüber festhalten würde, dass der Entwicklungszustand eben besorgniserregend ist, dann wäre da wieder so eine Gefährdungssituation, die vorliegen würde. Und das würde natürlich wieder die Türe öffnen für Zwangsmaßnahmen. Ne?
Mhm.
Aber dadurch, dass man jetzt einfach sagt, okay, sind halbwegs altersgemäß entwickelt, kannst du dann eben weiterhin nur diese Hilfe anbieten, aber nicht irgendwie dich durchsetzen.
Jetzt frage ich aber mal ganz offen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn... man hört, dass diese Mitarbeiterin des Jugendamtes, die irgendwie zuständig gewesen ist für diese Familie, 169 oder was Fälle hatte, die sie betreuen musste. Und der Kinderschutz dort aufmarschiert, um sich das Ganze mal anzusehen, weil es berechtigte Vermutung gibt, dass da was nicht stimmt, ne, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Hm. Und die sagen, okay, bisschen unterernährt hier, bisschen unterernährt da, aber passt, hier ist alles okay. Dann schreit das für mich danach, dass sie einfach überlastet gewesen sind, dass die das einfach abhaken wollten. Ich weiß ja nicht, was die sonst so sehen, aber für mich scheint es da irgendwie ein systemisches Problem zu geben.
Ja, würde ich von außen betrachtet auch so sagen. Also das Problem ist natürlich, dass man jetzt hier nur aus so einer beobachtenden Position heraus spekulieren kann. Wir haben jetzt, uns fehlen jetzt ganz genaue Einblicke, ne? Uns fehlen Einblicke darin, wie jetzt innerhalb des Jugendamtes da in Arnsberg miteinander kommuniziert wurde. Aber von außen wirkt es auf jeden Fall so. Man weiß ja auch nicht, was da für eine Überlegung bei dieser Mitarbeiterin eine Rolle gespielt hat. Vielleicht hat die Mutter insgesamt einen engagierten Eindruck gemacht.
Und davon gehe ich aus.
Und man wollte der jetzt kein Stigma irgendwie zukommen lassen. Weil wenn man da jetzt irgendwie sagt, okay, Kindeswohl ist gefährdet und man setzt Zwangsmaßnahmen durch, das geht ja auch mit so einer gewissen Stigmatisierung der Mutter einher. Absolut. Und wenn die sich vielleicht auch verkauft hat als besorgte, liebevolle Mutter, die, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass die Kinder so unterernährt sind, die vertragen das Essen halt nicht, ne, so wirklich eine besorgte, überforderte Mutter gespielt hat, in Anführungsstrichen.
Vielleicht auch nicht nur gespielt, aber zumindest so richtig ausgelegt hat. Ja, keine Frage, es ist so, ne? Also ich fand halt diese erste Begegnung eben, die du geschildert hast aus Sachsen, da wirkte es für mich schon so, als ob sie sich wirklich sehr gut verkaufen konnte. Und auch hier die direkte Antwort, okay, es gibt halt diese Futterstörung, die dazu führt, dass er die Nahrung nicht irgendwie aufnehmen kann, dass der Körper sich da irgendwie sperrt gegen, wirkt nach einer gewissen Fähigkeit, sich auch mit Ärzten auseinanderzusetzen, auch einem Willen dahinter, das auch zu tun. Und ich glaube halt aber, dass das ganze Narrativ zu sagen, ich komme jetzt hier als alleinerziehende Mutter hierhin, in diese Stadt, um neu anzufangen, das ist schon erstmal stark.
Ne, das vor ist, allem auch
das ist eine, aber es ist aber auch gleichzeitig ehrlich, das will ich damit sagen. Es ist einfach so. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Das erfordert viel Kraft. Aber gleichzeitig glaube ich, dass je nachdem, wie man so tickt und sich irgendwie darstellen kann, ne, kann es eben auch anders gewertet werden.
Vor allem, weil hier das Narrativ eben auch ist, ich komme jetzt hier in eine ganz, ganz fremde Gegend, fange von vorne an als alleinerziehende Mutter mit vielen Kindern, die ihre Probleme haben, weg von einem gewalttätigen Partner.
Genau.
So. Und dann ist natürlich auch klar, dass das ist kein Übergang, der total reibungslos funktioniert. Ne? Da räumt man natürlich auch von Seiten des Jugendamtes dann ein, dass vielleicht es auch gewisse Startschwierigkeiten gibt. Das wirft man auch niemandem vor. Wo ich es jetzt schwierig finde, ist, die Mitarbeiterin des Jugendamtes, die besucht die Familie kurz darauf noch einmal, also ganz unverbindlich, und bietet weitere Hilfe an, die Mutter wiederum ablehnt. Und jetzt macht diese Jugendamtmitarbeiterin über 9 Monate immer wieder Besuchstermine, die allesamt von Seiten der Mutter torpediert werden wegen Krankheit, wegen Ärztebesuchen. Sie öffnet die Tür einfach nicht. Und da ist dann die Frage, hätte man dann da, wenn 9 Monate lang es immer wieder Ausreden gibt, teilweise einfach nicht geöffnet wird und deine Hilfe abgelehnt wird, dann nicht irgendwann der Punkt kommen müssen, wo man sagen muss, okay, wir haben Verständnis, sie starten hier neu, sie kommen aus einer schwierigen Situation, wir möchten nur das Beste für sie, aber wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo wir nicht mehr mit Samthandschuhen bitte sagen können, sondern wo wir einfach auch mal reinkommen müssen.
Ganz genau so ist es, ne? Und wir reden insgesamt ja über einen Zeitraum von wenigen Monaten insgesamt, ne? Also irgendwie, sie ist ja 2013 nach Winterberg gezogen, Februar 2014 gab es halt diesen schrecklichen Vorfall mit Nico. Das heißt schrecklicher Vorfall, dann der Tod von ihm, ne? Also es hat sich ja über die ganzen 2,5 Jahre letztendlich erstreckt. Und ich finde auch, es gibt sowas wie Zwangsvollstreckung und alles Mögliche, ne? Warum kann bei so einer Sache wenn du sagst 9 Monate, nicht die Möglichkeit bestehen, dass man halt dort wirklich, keine Ahnung, mit der Polizei die Tür aufmacht und zu gucken, wie geht's den Kindern?
Ja, und hier ist eben der Knackpunkt. Das liegt eben daran, dass das Kindeswohl nicht als gefährdet eingestuft war seitens des Jugendamtes durch die vorherigen Besuche.
Ah, okay.
Und dann eben keine Zwangsmaßnahmen gestartet werden konnten, sondern eben nur Angebote. Aber da muss man ja vielleicht auch dann sagen, okay, wir haben jetzt 9 Monate die Kinder nicht gesehen, Termine sind nicht zustande gekommen, wir müssen das vielleicht neu evaluieren. Wir wissen nicht, ob deren Kindeswohl gefährdet ist oder nicht, denn wir haben sie 9 Monate nicht mehr gesehen.
Genau, ist das jetzt eine Frage der Erfahrung möglicherweise? Also gibt es diese Möglichkeit? Das ist so die Frage. Zählt dann das Papier von vor 9 Monaten, wo drauf stand, es gibt keine Kindeswohlgefährdung? Oder ist es nicht so, dass es dann doch noch Möglichkeit gibt, zum Beispiel bei einem akuten Verdacht dann eben doch tatkräftig zu werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Etwas Bewegung kommt dann allerdings erst rein, kurz vor dem Tod der Kinder. Da lässt dann die Mutter nochmal einen Besuch der Jugendamtmitarbeiterin zu. Und die unterhalten sich einfach erstmal nur unverbindlich. Und mittlerweile hat sich der älteste Sohn, der wie gesagt in einer Jugendamtunterbringung lebt, mittlerweile auch im Sauerland, also der ist dann auch aufgrund dieser, die ganze Familie ist halt eben nach in Sauerland gezogen, er wohnte noch in Sachsen, aber ist dann quasi hinterhergezogen, um nah dran zu sein, aber weiterhin in so einer Inobhutnahmestelle zu leben. Also sowas wie dieses Ding, wo wir auch mal gearbeitet haben.
Ja, muss ich auch dran denken.
Der ist mittlerweile in der Schule im Sauerland und seinen Lehrern fällt halt auf, dass der einfach auch ein bisschen verhaltensauffällig ist und der spricht dann auch mit dem Jugendamt und spricht über seine Erfahrungen von häuslicher Gewalt zu Hause und von eben Mangel und Vernachlässigung und weist halt auch darauf hin, dass er sich sicher ist, dass das seinen Geschwistern genauso geht. Also dass das nicht nur ihm so gegangen ist, sondern dass er Angst um seine Geschwister hat, dass er auch glaubt, dass seine Mutter überfordert ist mit der Situation. Und daraufhin ist das Jugendamt jetzt so ein bisschen, sieht jetzt mal so ein bisschen die Veranlassung gekommen, nochmal nachzugucken.
Nochmal zu Verständnis, er ist dann aktiv auf die zugegangen oder wie kam das überhaupt zustande?
Genau.
Okay.
Ja, weil wie gesagt, die Lehrkräfte gemerkt haben, der irgendwas ist da im Argen, der hat vielleicht Redebedarf, wer weiß, was der erlebt hat, ne? Und er äußert halt einfach Bedenken.
Ja, gut. Also auch da Hut ab, dass er es gemacht hat. Das ist ja bestimmt auch nicht ganz leicht, dann so persönliche Dinge zu erzählen.
Ja, genau. Jetzt auf jeden Fall ist dann dieser neuralgische Punkt, wo die Mitarbeiterin des Jugendamtes 3 Wochen vor Nikos Tod dann nochmal zu Hause ist bei der Familie.
Das war der Punkt vom Anfang auch.
Genau. Ja. Da dann bei der kleinen Vanessa bemerkt, dass die irgendwie kränklich wirkt, da sagt die Mutter dann, ja, die ist erkältet, wir haben hier ein Virus in der Familie, bei so vielen Kindern, da hält der sich halt ewig. Nico macht da offensichtlich auch schon nicht den allerbesten Eindruck, aber wiederum liegt laut ihr keine Gefährdung des Kindeswohls vor und Gutachter sagen später, 3 Wochen vor so einem Tod durch Verhungern und Dehydration quasi, da hätte man schon merken müssen, dass da das Kindeswohl ganz massiv gefährdet ist. Also da hätten die Kinder schon in einem Zustand sein müssen, wo man auch als Außenstehender, auch als Nichtmediziner durch Augenscheinnahme sagt, okay, hier müssen wir jetzt mal eingreifen, ne?
Ja. Also ich wollte gerade sagen, nicht jeder hat in dem Alter von Ende 20 vielleicht schon mal ein kleines Kind auf dem Arm gehabt oder so. Das ist durchaus möglich, dass man halt irgendwie in seinem sozialen Kreis da irgendwie keinen Kontakt zu kleinen Kindern hat und dafür vielleicht nicht den Blick hat. Und es war Winter. Das heißt, der kleine Nico wird wahrscheinlich schwer eingepackt worden sein. Ne, der wird wahrscheinlich dicke Klamotten haben, damit das halt irgendwie auch ein bisschen aufplustert, damit das halt irgendwie so aussieht, als ob es ihm gut gehen würde. Nichtsdestotrotz, dieses Dehydrieren, er muss ja total schrecklich ausgesehen haben.
Exakt. Und das ist egal, ob du da privat irgendwie Kontakt oder Bezug zu Kindern hast, das hätte tatsächlich auffallen müssen. Also ich habe das mal einfach gegoogelt, die Symptomatik, und ich habe mir mal so Bilder angeguckt, ne? Da siehst du halt wirklich so Kinder wie in so Flüchtlingslagern oder bei so Brot für die Welt Spots, ne? Und da siehst du ja, dass es denen nicht gut geht, ne?
Ja.
Und wie gesagt, du arbeitest fürs Jugendamt, du wirst auch bestimmt irgendwelche Schulungen bekommen haben. Da ist dann für mich auch der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, klar, wir spekulieren über vieles, aber das hätte man einfach merken müssen.
Ja.
3 Wochen nach diesem Besuch, an einem Freitag, fängt Nico an, offensichtlich zu Hause seine Nahrung auszuspucken. Er will gar nichts mehr zu sich nehmen. Seine Mutter sagt zwar, er hätte am Tag vorher noch ausgelassen gespielt, aber ich meine, wie ausgelassen kann so ein Kind spielen, was so auch so entwicklungsverzögert ist?
Ja, weißt du, und die Aussage der Mutter ist jetzt auch wirklich relativ mittlerweile.
Genau. Dann bringt sie halt irgendwann am Wochenende Vanessa ins Krankenhaus und am Montag, 3 Tage nachdem Nico angefangen hat, Nahrung zu verweigern, entscheidet sie sich dann auch, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Der hat jetzt also 3 Tage wirklich gar nichts mehr zu sich genommen und erst jetzt kommt sie zu dem Schluss oder zu der Idee, ihn zu bringen. Vielleicht auch so ein bisschen aus Angst, dass dann auffällt, was sie, also.
Mit Sicherheit. Also ich unterstelle ihr da maximales Kalkül. Wenn sie einen Tag später mit der gleichen Lüge ankommt, ne? Also ich glaube, sie hat einfach geschaut, wem geht's hier vermeintlich schlechter und hat dann die Vanessa, so nennen wir sie ja, gebracht. Sie ist auch irgendwie als 9 Monate altes Kind natürlich auch weitaus zerbrechlicher, ne? Also da hat sie vielleicht dem Nico unterstellt, dass er robuster ist. Aber das ist definitiv Kalkül. Das war eine absolute Absicht. Sie hätte doch auch mit einigermaßen Vernunft auch beide Kinder einfach direkt mitgebracht.
Ja, ich sehe das genauso. Ihr wird jetzt auf jeden Fall im Eilverfahren das Sorgerecht für alle anderen Kinder entzogen. Das ist wahrscheinlich auch die bestmögliche Entscheidung. Die werden alle jetzt in verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Und sie wird in Gewahrsam genommen und es wird dann auch relativ schnell der Prozess gestartet. Ihr wird natürlich vorgeworfen, unterlassene, also beziehungsweise fahrlässige Tötung zu Lasten von Nico und fahrlässige Körperverletzung zu Lasten ihrer Tochter Vanessa, die ja um ein Haar auch gestorben wäre.
Ja.
Im Prozess beteuert sie immer wieder, dass sie ihre Kinder liebt, dass ihr zwar aufgefallen ist, dass sie Fehler macht, aber dass sie die grundsätzlich liebt und dass sie eigentlich nur das Beste für sie gewollt hat. Und ja, das ist natürlich, das sorgt natürlich auch für Kontroversen, ne, weil das die Frage ist, eine liebende Mutter kann die wirklich sehenden Auges daneben sitzen, wenn ihre Kinder langsam verhungern, ne?
Naja, vielleicht hat sie eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas. Also ich glaube ihr das schon, dass sie ihre Kinder liebt. Ich kann mir grundsätzlich keine Mutter vorstellen, die nicht ihre Kinder liebt. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass sie all das hätte nicht geschehen lassen, wenn es nur die Liebe gegeben hätte.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Trauerspiel. Also im Laufe des Prozesses wird eben deutlich, dass Nico mindestens 3 bis 4 Monate unter akutem Nahrungsmittelentzug gelitten haben muss, also dass der wirklich fast gar nichts mehr bekommen hat. Kinderärzte konnten nichts bemerken, weil sie einfach niemals bei Kinderärzten war. Auch das ist natürlich ein Warnsignal, wenn man einfach mit seinen Kindern niemals zu Ärzten geht, ne?
Ja, und davon abgesehen, muss sie das ja auch machen. Es gibt ja die U-Untersuchungen. Und normalerweise hätten auch da über diese Instanz, glaube ich, die Alarmglocken läuten müssen. Denn es gibt diese Untersuchungen, die einfach eingehalten werden müssen.
Ja, es kristallisiert sich so ein bisschen das Bild raus, dass Nico eigentlich nur in seinem Buggy oder in seinem Laufstall saß und eigentlich gar nicht groß beachtet wurde. Also der war im Prinzip,
Nicht extern, so
der
eine
war irgendwie existent.
Parallelgesellschaft irgendwie. Ja, gut. Kann man sich vorstellen, ne? Also das ist halt, wie gesagt, nochmal 8 Kinder, die erfordern eine riesige Aufmerksamkeit und da kann man, also es ist, glaube ich, sehr schwierig, als einzelne Person allen gerecht zu werden. Und ja, alle anderen 6 Kinder hatten auch ihre Bedürfnisse. Denen ist sie vielleicht auch gerecht gekommen, geworden, aber hat letztendlich dann vielleicht nicht für alle die Zeit gehabt.
Ja, mit Sicherheit nicht. Auch die Mitarbeiterin des Jugendamtes muss sich vor Gericht beantworten, weil eben auch da so ein bisschen Zweifel an ihrer Arbeit aufgekommen sind. Die 2,5 Jahre Berufserfahrung, die werden ihr natürlich positiv ausgelegt, das ist sehr, sehr kurz. Aber sie bekommt dennoch eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung aufgrund von fahrlässiger Körperverletzung beziehungsweise unterlassener Hilfeleistung. Sie geht dagegen in Revision und im Ende muss sie dann 3.500 € Strafe zahlen. Dabei bleibt es dann.
Und sie kann ihren Beruf weiter ausüben.
Sie kann ihren Beruf weiter ausüben, ja.
Ja, was soll man dazu sagen, ne? Das ist jetzt wieder auch die große Diskussion hinsichtlich des Urteils. Ich glaube, ich finde es grundsätzlich richtig, dass sie ihren Beruf weiter ausüben kann.
Ich auch.
Ja, weil ich mir glaube, dass es einfach auch für sie ein Riesentrauma darstellt. Sie war einfach jung, frisch im Beruf und es ist ein Beruf, der, glaube ich, sehr stark davon geprägt ist, dass du eben Erfahrungswerte sammelst und entwickelst und Berufserfahrungen machst. Berufserfahrungen. Und von daher glaube ich schon, dass es irgendwie, dass sie das alles nicht wollte.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, sie hat wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und hat sich das ein bisschen blenden lassen von der Mutter und von deren Geschichten. 3.500 € sind ihr trotzdem jetzt irgendwie so als Strafe wahrscheinlich auch ein Denkzettel. Also die wird ihren Job wahrscheinlich in Zukunft penibler machen.
Ja, mit Sicherheit.
Die Mutter muss 3 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Was, ja, wir diskutieren oft über Strafmaße. Man darf das auch nicht mit anderen Strafmaßen vergleichen. Ich finde es, wenn ich überlege, sie hat ein Kind, fast 2 Kinder verhungern lassen, ist mir das schon wieder fast ein bisschen zu mild, aber das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung, die natürlich jetzt überhaupt keine juristische, wie auch immer geartete, wie soll ich sagen,
Basis hätte.
Basis hat, ja.
Ja, also ich finde, es ist auch schwierig einzuschätzen. Ich meine halt auch, dass sie jetzt mittlerweile ja wird sie raus sein und ich glaube, ich weiß nicht, wie jemand dann noch mal Fuß fassen kann bei all dem, was passiert ist. Sie hatte ja bereits ihren Neuanfang im Winterberg und hat nach wie vor die Situation, dass sie Mutter von vielen Kindern ist. ob sie da jetzt eine gewisse Nähe hat, Nähe sucht oder sagt, ich mache jetzt so komplett mein eigenes Ding, weil die Kinder woanders irgendwie, weil es ihnen woanders besser geht. Vielleicht darf sie auch nicht wissen, wo die Kinder sind. Ich weiß das alles nicht. Ich glaube aber grundsätzlich, dass auch dieses Weiterleben nach so einer Situation, nach so einer Tat oder wie man es bezeichnen sollte, auch super schwierig ist.
Vermutlich. Das ist eine Sache, die werden wir nicht klären können. Wir müssen leider jetzt auch hier zu einem Abschluss kommen, weil das Radioformat ja immer ein bisschen kürzer ist als unsere eigentlichen Podcast-Folgen. Das ist aber ein Themenkomplex, über den wir sicherlich nochmal sprechen werden, weil ich da jetzt auch einiges an, ja, psychologischen Erklärungsansätzen und so rausgesucht habe, das jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht unterbringen konnte, aber da kommen wir drauf zurück. Für heute bleibt uns eigentlich nur, uns fürs Zuhören zu bedanken und ja, euch zu bitten, beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten.
So sieht's aus, Leute. Und wenn ihr irgendwas mitbekommt, immer die Augen aufhalten. Meldet lieber eine Sache mehr als eine weniger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.